Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Schwestern und Brüder in der Zionskirche und an den Radios, mit dieser Lesung aus dem Evangelium, die wir eben gehört haben, machen wir eine Bergwanderung. Manche Berge sind mit einem Gipfelkreuz geschmückt. Wenn man dort ankommt, dann wird der Blick weit. Das Gipfelkreuz verdeutlicht, wie die Aussicht auf die Schöpfung zum Lob des Schöpfers werden soll. Doch bevor wir dort sind, ist es steil. Und dann brauchen wir eine Pause zum Durchatmen. Etwas gestärkt geht's weiter. Und nach einiger Zeit kommen wir endlich oben an. Wer den Zionsberg besteigt, um zum Gottesdienst in unsere Kirche zu kommen, hat maximal 33 Höhenmeter zu überwinden. Von der Haltestelle Bethel aus gemessen, so zumindest die Angaben von Google. Das ist wahrhaftig nicht viel. Erst recht ist das nicht alpin, aber steil ist der Weg trotzdem. Statt eines Gipfelkreuzes finden sich hier Kirchtürme. Und wer den Höhenzug noch etwas weiter geht, gelangt zum Friedhof, wo schließlich Kreuze den Weg zur Auferstehung weisen. Als Jesus mit drei seiner Schüler auf den Berg stieg, hatten sie auch keine alpine Strecke vor sich. Es soll der Berg Tabor gewesen sein. Der Aufstieg müsste etwa 400 Höhenmeter umfasst haben, also etwas anstrengender als für uns heute Morgen. Dort oben angekommen, wurden den drei Schülern, Petrus, Jakobus und Johannes, plötzlich die Augen geöffnet. Sie konnten einen Horizont sehen, der das, was wir üblicherweise zu sehen vermögen, weit überschreitet. Die Lesung aus dem Evangelium hat uns von der Verklärung Jesu erzählt. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Was dort auf dem Berg geschah und was das mit uns zu tun hat, das möchte ich mit Ihnen in drei Schritten gehen. Erster Schritt, Jesus zeigt sich, Gott erscheint. Zweitens, Gott öffnet die Augen. Und drittens, Jesus hilft sehen, wie Gott sieht. Also erstens, Jesus zeigt sich, Gott erscheint. Er wurde verklärt vor ihren Augen, heißt es. So eine Formulierung ist ja auf den ersten Blick nicht so ganz verständlich. Verklärung, Verwandlung, Durchleuchtung. Völlig von Licht durchflutet steht er vor ihnen. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Was hier leuchtet, das scheint nicht von außen auf Jesus, sondern das kommt von innen. Eine Flutlichtanlage in einem Fußballstadion zum Beispiel kann ja nur von außen auf etwas draufleuchten. Die Scheinwerfer heben dann deutlicher hervor, was man mit bloßen Augen sehen kann. Hier aber erscheint Licht von innen. Es bringt zum Vorschein, was nur erleuchtete Augen des Herzens sehen können. Verklärung, Verwandlung, Durchleuchtung. Licht bricht heraus. Sagen wir es so, Petrus, Jakobus und Johannes erleben eine Epiphanie, eine Gotteserscheinung. Gott erscheint und diesmal nicht mit Feuer wie bei Mose oder im leisen Windhauch wie bei Elia, sondern mit außergewöhnlichem Licht. Für die drei Schüler muss das ein ekstatisches Erlebnis gewesen sein. Ekstase, das hat man ja nicht jeden Tag. Manche Menschen haben sie nie. Andere üben sich darin, sie möglichst häufig zu erleben. Petrus, Jakobus und Johannes jedenfalls sind begeistert. Sie erleben, wie Zeit und Raum überschritten werden. indem hier auf dem Berg auf einmal Mose und Elia auftauchen und mit Jesus ins Gespräch kommen. Mose und Elia, die sind ja schon viele Jahrhunderte tot, stehen für die Offenbarung Gottes gegenüber seinem Volk Israel. Mose brachte das Gesetz, die Weisungen Gottes. Und der Prophet Elia, der rief dieses Gesetz, diese Weisungen dem Volk Israel neu ins Gedächtnis. Sie haben dem Volk Gottes Hilfe angeboten. Wenn dieses Volk ins Wanken kam, weil es sich nicht mehr auf Gottes Hilfe verlassen hatte. Mose und Elia, diese beiden Wortverkünder, stehen hier im Gespräch mit dem, der das Wort Gottes in Person ist. Mose, der hatte auch mal ein leuchtendes Angesicht, als er vom Berg Sinai herunterkam. Er glänzte, weil Gottes Abglanz auf ihm lag. Hier glänzt Jesus nicht, weil er von Gott beleuchtet wurde, sondern weil das Licht von innen herauskommt. Auf diesem Berg wird der Kern des Weihnachtsfestes deutlich. Jesus, der Mensch, ist Gottes Sohn. Gott ist Mensch geworden. Petrus, Jakobus und Johannes sind begeistert. Wer einmal erlebt, wie sein Alltag auf großartige Weise durchbrochen wird, der will nicht in den Alltag zurück. So geht es mir jedenfalls nach jedem Urlaub. Petrus macht also einen Vorschlag. Wir bleiben hier. Hier, wo nun endlich die Figuren unseres Glaubens sind, Mose, Elia, Jesus, ist Gott so nah. Wir bauen Hütten für die drei. Wir bleiben hier und wohnen hier. Allerdings, liebe Schwestern und Brüder, der Glaube kann sich nur im Alltag bewähren oder er bewährt sich nicht. Gott unterbricht die Szene. Eine Stimme aus der Wolke sprach: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Jetzt wird die Epiphanie, die Gotteserscheinung, konkret. Wie schnell kann es gehen, dass Menschen, wenn sie in Ekstase geraten oder Epiphanien erleben, meinen, Gott zu schauen, aber dabei ihre eigenen Wünsche zu verwirklichen suchen. Gott ist nie der Gott, der uns nur in unseren Vorstellungen und Wünschen bestätigt. Gott kann sie korrigieren und in Frage stellen. Petrus, Jakobus und Johannes erschrecken und fallen nieder. Auf Jesus sollen sie hören und nicht auf die eigenen Vorstellungen. Da kommt er zu ihnen und rührt sie an. Ein zweiter Schritt. Gott öffnet die Augen. Liebe Schwestern und Brüder, wie kann man den eigentlich sehen, Gott? Und wodurch? Können wir ihn überhaupt sehen? Oder Jesus Christus, wie zeigt er sich, Gottes Sohn, als Mensch geboren, gestorben und auferstanden? Wie zeigt er sich heute? Sehen wir nicht vielmehr nur Bilder? Sind es nicht Bilder, durch die wir Gottes Wirken vor Augen gestellt bekommen? Besondere, nicht alltägliche Ereignisse, wie so eine Epiphanie, die Petrus, Jakobus und Johannes erlebt haben, sind und bleiben außergewöhnlich. Alles andere als selbstverständlich. Und sie sind erst recht nicht dauerhaft verfügbar. Aus den drei Hütten da oben ist nichts geworden. Jesus rührte sie an und sagte: Steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Jetzt müssen sie weitergehen. Und als sie den Höhenzug abwärts wieder verlassen, weist Jesus sie auf etwas hin, das sie sehr verwundert haben dürfte. Ihr dürft von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ostern kommt ins Spiel. Auferstehung von den Toten. Davon wussten die drei ja noch gar nichts. Anders als wir heute, die wir meinen zu wissen, was mit Ostern gesagt ist. Auferstehung? Wovon Auferstehung von den Toten die Rede ist, da muss ja auch vom Tod die Rede sein. Nach dem Abstieg vom Berg kündigt Jesus seinen Schülern schon zum zweiten Mal sein Leiden und Sterben an und sagt, der Menschensohn, also ich, Jesus, wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Und da wurden sie sehr betrübt. Wie soll man denn das verstehen? Erst helles Licht, dann dunkles Kreuz? Wenn wir heute am letzten Sonntag nach Epiphanias den Tag der Verklärung Jesu feiern und am kommenden Donnerstag, dem 2. Februar, die Weihnachtszeit beenden, dann stehen wir genau an dieser Schwelle. Wir können bei angenehmen Erfahrungen nicht stehen bleiben. Weihnachtsbäckerei und Kerzenschein liegen schon hinter uns. Am nächsten Sonntag beginnt die Vorpassionszeit, dann die Passionszeit und dann die Karwoche und dann Ostern. Leiden und Sterben Jesu, dann Auferstehung. Das alles steckt in Weihnachten und Epiphanias schon drin. Wenn Gott erscheint als Mensch, dann geht es nicht nur um die angenehmen Seiten des Lebens. Zu ihnen gehört auch der Friedhof, wo Kreuze den Weg zur Auferstehung weisen. Am kommenden Donnerstag, 2. Februar, ist das Fest Darstellung des Herrn im Tempel, auch Lichtmess genannt. Es geht auch auf eine Geschichte mit Jesus zurück. Einige Wochen nach seiner Geburt wurde der kleine Jesus als Säugling in den Tempel nach Jerusalem gebracht. Und da begab sich etwas ganz Ähnliches wie eine Verklärung. Ein uralter Mann, Simeon hieß er, erkannte in dem von Maria und Josef gebrachten Baby das Licht der Welt. Simeon erkannte, was nur geöffnete Augen des Herzens sehen können. Und er sagte, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Lob deines Volkes Israel. Und im gleichen Atemzug sagte er zu Maria, der Mutter, siehe, diesem wird widersprochen werden. Und durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Wenn Gott Verklärungen schenkt und mit seinem Licht ins Herz spricht, dann rückt er den ganzen Weg des Herrn Jesus in den Blick. Zu seiner Geburt gehört sein Kreuz. Er rettet uns, weil er für uns gestorben ist. Und das Kirchenjahr geht diesen Weg mit. Und damit ist es gleichzeitig ein tiefes Bild für unseren Lebensweg. Und auf diesem Weg ein dritter und letzter Schritt. Jesus hilft sehen, wie Gott sieht. Er öffnet die Augen des Herzens. Üblicherweise gibt sich Gott in Bildern zu erkennen, denn die außergewöhnlichen Ereignisse sind selten. Um aber Gottes Gegenwart im Alltag erkennen zu können, braucht es geöffnete Augen des Herzens. In manchen Bildern erkennt man mehr, in manchen weniger. Das wissen Sie vielleicht aus Ihrer Erfahrung oder einem Museumsbesuch. Durch manche Bilder kann man sogar mehr als nur das Augenscheinliche sehen. Und Bilder können auch sehr verschieden sein. Bilder der bildenden Kunst, gemalt, geformt, Bilder der Sprache, Erzählungen, Verhaltensweisen, Rituale, Umgangsformen, auch das sind Bilder. In einem christlichen Krankenhaus beispielsweise, da wird vom Management und der Personalführung erwartet, dass nicht nur fromme Bilder an der Wand hängen, sondern dass die Umgangsformen den sogenannten christlichen Werten auch entsprechen sollen und dass durch sie erkennbar etwas zum Ausdruck kommt. Hier werden Umgangsformen zu Sehhilfen, durch die der Auferstandene erkannt werden kann. oder nicht erkannt werden kann. Und schließlich auch ein Gottesdienst, unser Gottesdienst ist ein Bild. Diese Bilder zeigen den, den wir suchen. Sie bilden ihn aber nicht nur ab wie ein Foto. Heute behaupten wir ja von Fotos, dass sie das Abgebildete realistisch zeigen, aber mit dem, was sie abbilden, nicht identisch sind. Mit dem Gottesdienst, mit christlicher Kunst oder Umgangsformen und Verhaltensweisen oder Bibeltexten ist das anders. Sie scheinen ja als Bilder Gott nicht eins zu eins abzubilden. Wie soll das auch gehen? Aber sie können zeigen, wie Gott ist. Und sie präsentieren uns seine Identität, das, was kein Foto je machen könnte. Hier im Gottesdienst heute Morgen ist der Auferstandene gegenwärtig, in seinem Wort und in seinem Mahl. Unsere Formen, mit denen wir feiern, das sind Bilder. Aber Gottes Gegenwart ist mehr als bloß ein als ob. Sie ist kein Abglanz, sie ist ganz da, identisch. Um durch Bibeltexte oder entsprechende Verhaltensweisen, durch Kunst oder durch einen Gottesdienst mehr als nur das Augenscheinliche zu sehen, braucht es geöffnete Augen des Herzens. Und damit ist mehr als nur die Funktion des Verstandes gemeint. Es geht sogar ohne den Verstand. Deshalb haben Personen mit kognitiven Einschränkungen oder Menschen mit Demenzerkrankung, kleine Kinder, Menschen ohne bestimmte Bildungsvoraussetzungen in geistlichen Dingen überhaupt kein Nachsehen. Man sieht nur mit dem Herzen gut, sagte der Fuchs zum kleinen Prinz. Augen des Herzens sehen durch Buchstaben oder Formen des Kunstwerkes hindurch. Gott kann sie öffnen. Ob ich wie durch ein Fenster zum Himmel schauen kann, das hängt also nicht nur von dem Kunstwerk ab oder dem Gottesdienst, sondern auch von mir selbst. Kann ich Gott erkennen? Es braucht ein Sehvermögen dazu. Augen des Herzens sehen durch nackte Buchstaben oder bloße Formen hindurch. Und deshalb, liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie heute den Zionsberg wieder verlassen, die 33 Höhenmeter nach unten steigen oder das Radio ausschalten, dann wünsche ich Ihnen geöffnete Augen des Herzens, um im Alltag, im Kreuz oder in Bibeltexten Gott zu erkennen und ihn durch entsprechende Umgangsformen selbst sichtbar zu machen. Augen des Herzens sehen einen Frieden, der höher ist als jede Vernunft.